Hey Jungs, da haben wir einen Film an.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, ich bin wieder der Flo und ich sag Hallo. Ich bin ganz glücklich, dass der Olli mit im Studio ist.
Ja, hallo.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Wir hören nachher auch noch den Lars, den Alex und die Jasmin. Wir erzählen euch diese Woche, ob es sich lohnt, irgendwie der Stardivari zuzuhören, wie gut oder nicht so gut Everytime ist, was die Lebensansichten eines Huhns so mit sich bringen, ob es sich lohnt, irgendwelche Horrorfilme der Woche zu haben und was sonst noch so alles im Kino los ist.
Dieser Mann ist nicht in unserer Koalition, er hat nicht das Geringste verloren und er hat überhaupt nichts zu melden.
Ja. Mal schauen, wer hier jetzt gleich was zu melden hat oder so. Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und wir gehen rein in die
Filmstarts der Woche.
Und dann kann ich in der Internetleitung Alex und Lars begrüßen. Hallo.
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 Wundervoll.
Grüße.
Hi. Und ihr habt entschieden, dass wir dieses Mal wieder einen richtigen
Filmstart der Woche
haben. Habe ich das richtig mitbekommen? Ihr wollt begeistert sein über Everytime. Viel Spaß damit.
Ja, das war so. Also wir können ja mal hier Full Disclosure irgendwie uns die Rezension und unsere Vorbereitung vielleicht auch ein bisschen in den Prozess mit einbeziehen. Also ich habe Everytime gesehen in der Pressevorführung und war ziemlich überwältigt, muss ich sagen. Also den Film so im Kino zu erleben, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse so richtig, hatte jetzt vorher auch nichts gelesen, hatte halt nur schon die Vorschusslorbeeren aus Cannes mitgenommen, wo der Film den Prix Sans Certain Regard gewonnen hat, den Preis in der wichtigsten Nebensektion. Und kannte jetzt tatsächlich auch die anderen Filme von Sandra Wollner bisher nicht, aber der hat mich echt überfahren, schlichtweg. Also ich war völlig platt irgendwie von diesem Kinoerlebnis. Und deswegen war das schon für mich klar, dass ich diesen Film so als einen den Filmen des Jahres auf jeden Fall für mich sehe, von denen, die ich bisher gesehen habe, mit dem, was er mit mir gemacht hat. Dann war klar, dass Jasmin den sehen wollte. Die ist jetzt leider heute nicht hier, hat ihn aber gesehen und war so ein bisschen, mildly begeistert, möchte ich mal sagen. Sie hat aber auch unterstützt, diesen Film als Filmstart der Woche zu nehmen, weil es der interessanteste Film auf jeden Fall ist und auch ein Film ist, über den man reden kann und sollte und den man auch gesehen haben sollte. Ich denke, da ist sie sicherlich auch der Meinung. Und dann meldete sich jetzt Alex gerade eben noch und sagte, ich kann auch über Everytime sprechen. Und dann war ich ein wenig bang und wusste nicht genau, wir sind ja meistens auf einer Wellenlänge so geschmacklich. Das ist ja, freut mich ja auf jeden Fall auch immer wieder, mit dir dann zu quatschen, auch über die Filme. Aber ich musste dann jetzt wirklich gerade erstmal in Letterboxd reinschauen, um dann ein erleichtertes Aufatmen im Anschluss von mir zu geben, als ich gesehen habe, dass du ihn auch gut fandst.
Ich dachte, du kennst mich ja auch und ich dachte auch in dem Fall kennst du mich richtig. Kann man auch full disclosure, wir können ja alles noch ansprechen, was Jasmin gesagt hat. Bei ihr ist das ja auch ein sehr, sehr persönlicher Eindruck einfach gewesen, dieses Anstrengende, was der Film mit sich bringt. Ja, ich wiederum habe ihn nicht jetzt, der lief gestern hier auch schon im Kino tatsächlich, ist ja auch am Donnerstag gestartet, aber hier Lichtspiele Kalk, Shoutout, hätte ich hingehen können, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht dann im Kino war, weil sieht natürlich auch toll aus über viele Strecken. Du kennst den Namen vom Kameramann, hast du gestern noch gesagt.
Ja, der Kameramann spielt eine ganz wichtige Rolle. Und zwar ist es so, ich wusste nicht so richtig hundertprozentig, warum ich diesen Film so gut fand, beziehungsweise warum er mich so gekriegt hat irgendwie. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Das ist das andere, wo wir auf jeden Fall auch hier die Besprechung sehr offenlegen und sezieren können. Denn es ist, finde ich, ziemlich schwierig, über diesen Film zu sprechen, der sich so vielem einfach entzieht. Aber die Tatsache, dass hier Gregory Oakey hinter der Kamera stand, war sicherlich einer der Anknüpfungspunkte, der mich hier auch abgeholt hat. Denn der hat die Kamera zu After Sun gemacht. Und da sind wir eigentlich schon ziemlich dicht dran, denn After Sun ist auch ein Film, der ähnlich wie Everytime mehr über die Atmosphäre funktioniert und mehr über das, was er in einem auslöst, anhand halt eben der Bilder, anhand halt eben des Settings und ja, also wirklich vor allen Dingen der Art, auch wie er gefilmt ist und wie er erzählt ist, der sich nicht unbedingt, und das ist auch bei Everytime so, so sehr und so stark durch seine Handlung definiert.
Richtig, da haben wir jetzt den Teil haben wir jetzt auch geflissentlich übersprungen, weil wir da vielleicht gar nicht so furchtbar viel erzählen wollen. Aber mein Gott, wenn man sich anschaut, wenn man sich mit diesem Film einmal irgendwie den Vibe sehen will, dann merkt man ja auch direkt, okay, es ist was Schlimmes passiert in dieser kleinen Familie. Die Mutter mit zwei Töchtern und ja, was Lebensveränderndes, sehr Einschneidendes. Und dann sehen wir die meiste Zeit in diesem Film eben, wie die kleine Familie mit noch einem zusätzlichen Found-Family-Mitglied mit dieser Geschichte umgeht. Und zwar, ja, ich glaube, das wird auch schon an den Bildern klar und sowas. Ne? Sie fahren dann in den Urlaub aus Berlin, da wohnen sie eigentlich in einer kleinen Wohnung, relativ kleinen Wohnung. Nicht so klar, was die Mutter arbeitet, ne? Aber sie ist sehr busy eigentlich immer, sehr, sehr busy, die beiden Kinder zu versorgen, ohne wirklich viel Geld zu haben. Die Kinder teilen sich ein Zimmer, was ein großer Streitpunkt ist. Und ja, dann leisten sie sich in der zweiten Hälfte des Films diesen Urlaub auf Teneriffa, der auch schon vorher mal eine Rolle gespielt hat. Also es wird viel miteinander verwoben, aber ja, handlungsmäßig. Ja, zwei Sätze hätten jetzt auch gereicht. Ne? Es geht viel um Vibe, Figurenkonstellation. Es ist auch nicht alles, also je länger der Film dauert, desto weniger wird einem eigentlich klar. Aber desto besser wird er auch. Also es geht um Verarbeitung mit Trauer und das fand ich wirklich, hat den Film so stark gemacht, diese Hilflosigkeit. Wir haben einen relativ großen Zeitsprung. Sehen also nicht die direkte Reaktion und dann sehen wir sozusagen, wie das Leben weitergeht, der Alltag. Aber die Frage ist natürlich immer, ja, wie geht's denn überhaupt weiter? Wie kann es denn überhaupt weitergehen? Und die Mutter, ja, geht halt ihrem Geschäft nach, telefoniert da, redet über irgendwelche Akten und man fragt sie, so ist die denn vollkommen entkoppelt? Aber naja, wir sehen später, sie ist nicht vollkommen entkoppelt natürlich. Sie trauern alle sehr.
Ja, ja, es ist ein Film über Trauer. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, das anzusprechen und Trauerverarbeitung. Aber keiner, der das so nach dem typischen Muster halt eben macht. Also es wird hier, wie du schon gesagt hast, einfach viel weiter gemacht und viel weiter gelebt. Und Sandra Wollner hatte das ganz schön beschrieben. Sie wollte halt einen Film drehen, die Regisseurin, Österreicherin, der zeigt, dass selbst wenn für uns etwas Einschneidendes passiert und was unsere Welt quasi komplett entrückt, dass die Welt sich halt trotzdem einen Scheiß darum kümmert oder schert und sich einfach weiterdreht und das Leben halt eben weitergeht in seiner Form. Das hat etwas Tröstendes in jedem Fall, aber auf der anderen Seite halt auch etwas total Erschütterndes. Und das vereint dieser Film ganz wunderbar eben in seinem auch immer in seiner auch immer surrealer werdenden Handlung. Also man muss eigentlich sich schon drauf einstellen auf diesen Film. Man muss halt irgendwie sich so ein bisschen einnorden und das schafft der Film auch, wie ich finde, sehr gut über seine erste Hälfte hinweg in seiner Art, wie er auch inszeniert ist. Also ich habe noch nie oder auf jeden Fall selten im Kino erlebt, dass ein Film den Alltag so wunderbar beiläufig und realistisch halt einfach schildert. Also die Dialoge, die halt oftmals halt eben auch ein Stück weit weg sind so und die Figuren, die agieren halt eben auch ein Stück weit weg und man sieht dem Ganzen halt eben zu, man sieht, wie dieser Alltag funktioniert mit den Kindern, die alleinerziehende Mutter, die halt eben zwischen Job und Familie, also ihrer eigenen kleinen Familie, eben versucht zu jonglieren, aber das halt eben auch nicht, so dass wir dicht dran sind an ihr und ihre Probleme und Sorge und Nöte halt irgendwie mit kriegen, wir bekommen die eher mit durch eben diese Distanz und eben durch dieses Beobachten, wie dieses Familiengefüge funktioniert. Und das macht er ganz wunderbar. Und so filmt er eigentlich auch die Trauer und so filmt er auch das, was er erzählt. Und das Interessante ist, ich habe ein Interview mit ihr gelesen, das liegt wohl eben auch wiederum an der Kamera von Gregory Oakey, beziehungsweise an der Tatsache, dass sie halt eben eine besondere Linse auch verwendet haben, mit der man eigentlich Menschen nicht filmt, sondern eher Landschaften. Es ist halt so eine irgendwie 3000 Millimeter Linse, keine Ahnung, ich habe da keine so richtige Ahnung von, aber es ist halt eben eigentlich eine Linse, mit der man halt eben große Landschaften filmt, aber sie filmt halt eben damit Menschen in dieser Landschaft. Und dadurch haben wir immer stets dieses Gefühl, dass wir entrückt sind von den Figuren, von den Menschen. Aber auf der anderen Seite ist diese emotionale Ebene halt eben auch so stark, dass du trotzdem nah bist bei den Menschen. Also du bist nah und weit weg gleichzeitig. Und das ist irgendwie irre.
Ja, also genau, der Film rutscht ja in dieses Surreale rein. Weil die erste Hälfte, wie du sagst, wir sind sehr nah bei den Leuten, wir sind mitten in Berlin. Also nah und gleichzeitig fern, ich wusste das nicht mit der Linse, aber es ergibt viel Sinn auf jeden Fall, wenn man sich so die Bilder in Erinnerung ruft. So, und dann rutschen wir rein. Es ist schon merkwürdig genug, dass dieser Urlaub so plötzlich ansteht und das ist auch echt ein harter Cut von diesem Alltag in Berlin. Jetzt verändern wir was. Ja, aber trotzdem, dann und man muss sich darauf einstellen. Ich wusste nicht, dass es so wird. Ich fand es trotzdem gut. Vielleicht ist es aber nicht schlecht, das auch schon einmal gehört zu haben, dass man nicht denkt, oh, jetzt erwartet mich hier irgendwie so das 0815-Drama, ich begleite die Leute bei ihrer Trauerbearbeitung von Anfang bis Ende und heule mit, sondern man fragt sich am Ende schon, was bedeutet das denn jetzt? Und ja, ich hab Theorien, darauf einzugehen würde jetzt zu viel spoilern, aber ja, es nimmt einen trotzdem mit durch diesen Prozess. Sehr schön auf jeden Fall. So, du hast ihn jetzt im Kino gesehen. Jasmin schrieb ja von ihrer Überforderung auch durch die Soundkulisse. Ich habe das nicht so wahrgenommen, aber im Kino hat es natürlich auch so gedrückt, oder?
Ich wollte auf jeden Fall noch anmerken, ihr habt mich auf jeden Fall so ein bisschen gekauft. Ich hoffe, dass sie mir ein bisschen besser gefällt als Aftersun. Da war ich irgendwie, glaube ich, zu hohe Erwartungen. So, aber ich bin noch, glaube ich, also für mich, glaube ich, ist es gut, wenn das potenziell da ein Surrealer abgeht und nicht nur dieses Drama ist, weil das ist dann was mich, glaube ich, auch einfach schnell langweilt. Tatsächlich, ich...
Er ist auch sehr ruhig, ne? Er ist halt wirklich im Erwartungsstrecken auch wirklich sehr ruhig. Das hat die Jasmin ja auch geschrieben, dass das so ein bisschen einfach den Kontrapunkt auch zu dem Lärm gibt für sie. Ja,
ich habe mitbekommen, dass es irgendwie 3-4 Minuten Birgit mir nicht mehr auf der Couch gibt, Beispiel, und irgendwie anscheinend auch viel Minecraft, was, glaube ich, auch der Poster ja auch ein bisschen einfängt mit dieser viereckigen Sonne drauf. Das sind Dinge, die ich mitbekommen habe und eben, was ihr, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet habt, dass da gegen Ende irgendwelche Dinge passieren, wo man eben sehr viel drüber nachdenken kann oder das, was Alex wahrscheinlich nachgelesen hat, bezieht sich auch gegen Ende des Films. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock bekommen, also durch das, was ich von anderen Leuten und von euch jetzt gehört habe. Ich habe es nur nicht geschafft, ihn jetzt zu gucken.
Nachgelesen, ich lese nie was nach. Diese Unterstellung weise ich zurück.
Du hast gerade noch gesagt, du hast Theorien gelesen.
Nee, ich habe eigene Theorien gemacht.
Ach so rum, Entschuldige.
Ja, genau, eigene Theorien. Aber es ist ein Film, der am Ende mehr Fragen hinterlässt eigentlich, als er beantwortet. Aber das eben eher auf eine Lynch-Art, finde ich fast schon. Also eher auf eine Art und Weise, dass er eben dieses Surreale, diese Welt auch so darstellt, dass man sie einfach kauft. Also dass man das auch so hinnimmt, finde ich. Also es ist vieles, über das man nachdenken kann am Ende. Die quadratische Sonne ist nur eines davon, die ja eben auch das Plakat ziert und die auch am Schluss zu sehen ist. Aber ich hab das akzeptiert aufgrund der vorherigen anderthalb Stunden oder der Stunde oder so, ne, weil ich einfach so investiert war in diese Familie und die so gerne begleitet habe, und da müssen wir dann auch gleich noch über die Schauspieler und Schauspielerinnen sprechen, vor allen Dingen.
Ja, können wir gerne machen. Die haben das natürlich auch nicht, also genau, ein interessanter Film, nicht keiner, der gerettet werden muss, aber getragen. Vor allem auch in der ersten Hälfte noch, also wirklich lustig auch, die kleine Schwester, die Kinderdarstellerin Lotte Keiling, sie hat einen eigenen Wikipedia-Artikel und hat auch schon 2:1.
Genau, da war sie auch schon zu sehen.
Ah ja, den habe ich nicht gesehen. Aber die war wirklich, also vom Comedy-Timing, sie hat da Sprüche rausgehauen, wahnsinnig lustig auch, ja, und es gibt diesen Bruch, nicht in der Mitte, sondern früher. Und man denkt sich so, ja, scheiße, jetzt muss ja hier voll trauerklosmäßig alles sein. Nee, also erstmal gar nicht, ne? Die Figuren schweben da so ein bisschen, aber sie bringt da so richtig so eine Heiterkeit rein und zieht einen rein. Und ja, auch am Ende steht sie ganz doll im Mittelpunkt und macht das wahnsinnig gut auf jeden Fall. Also ich kannte sie vorher nicht und war da hin und weg von der Performance.
Also Melly, die Jüngste eben in diesem Gefüge, die ist einfach halt so natürlich eben in ihrer Art, wie du sagtest schon, auf jeden Fall Comic-Timing in jedem Fall ist da auch drin, aber es wirkt halt nicht aufgesetzt. Die ist halt auch einfach unglaublich anstrengend. Sie ist halt einfach eine, die ja immer natürlich auch fordert in ihrem Alter. Die ist ja so 12 oder was, ne?
Ja, noch jünger, würde ich sogar sagen. Aber ja. Ich bin
nicht sowas einzuschätzen, so ich glaube ja, irgendwann so zwischen 8 und 12 wird sie sein. Dann gibt es ihre größere Schwester Jessie, die halt eben ja heranwächst, Teenagerin und die eben ihren Raum braucht, ihren Platz braucht, um vielleicht halt auch eben mal ihren Freund Lux einzuladen. Den wir ja auch noch kennenlernen werden. Sie ist halt einfach so ein typischer heranwachsender Teenager, die ihre Freiheiten braucht auch und Melly, die halt eben selber ihre Freiheiten dann eben im gleichen Zug auch haben will. Und in dem Ganzen, das Herz dieses Films, ich meine, ich liebe sie sowieso und deswegen waren die Voraussetzungen halt einfach wirklich auch sehr gut. Aber Birgit Minichmayr, was die hier leistet, als Mutter, nicht nur als Mutter leistet, als Ella, sondern halt auch einfach schauspielerisch leistet, wie sie hier aufspielt, wie natürlich sie spielt, ist einfach Wahnsinn.
Ja, das Schulterzucken und das und ja und irgendwie genervt und abwesend, was man auch total verstehen kann, aber das ist ja kein leeres Spiel irgendwie, das ist ja nicht so, als würde sie nichts tun, sondern dadurch, dass sie so wenig irgendwie Reaktion hat und so wenig Emotionen, die so sichtbar oder so direkt sichtbar werden, ne, das ist ja die Leistung auf jeden Fall. Und dann, naja, gut, das ist jetzt hier winzig kleiner Spoiler, aber es wird dann natürlich irgendwann in dem Film auch mal geweint von verschiedenen Figuren zu verschiedenen Zeitpunkten. Und das habe ich auch gedacht. Also es liefert keine Antworten, wie man auf Trauer reagieren kann, aber es zeigt eben doch so unterschiedliche Arten. Man möchte ja eigentlich nur heulen, aber kann nicht so richtig. Und dann irgendwann überkommt es einen doch. Und das sind dann immer ja so Momente, wo es so gar nicht passt eigentlich. Aber das kommt dann einfach so raus und das kommt eben auch in dem Schauspiel einfach so raus und nimmt einen so mit und überwältigt einen und ja, ich gehe ich jetzt nochmal ins Kino? Wahrscheinlich nicht, aber ich hätte ihn schon sehr gerne im Kino gesehen, muss ich sagen, ja.
Kannst du sehr empfehlen, ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen und dann wahrscheinlich doch eher im Heimkino. Ich bin da, hab da auf jeden Fall große Lust, das nochmal zu tun und es ist ein Film, der finde ich auch in der Nachbetrachtung, im Nachgang halt einfach sehr nachwirkt. Also es ist wirklich ein Film, der einen auch nach dem Ende, dem einzigen Moment, wo dann auch wirklich mal Musik läuft, also richtig richtige Musik, ein Abspannsong läuft, auch danach einen noch lange beschäftigt in jedem Fall. Und wie gesagt, Jasmin hatte uns auch geschrieben und hatte uns auch die dichte Stimmung und das Schauspiel gelobt und vieles an der Kamera, was sie halt eben nicht mochte, aber auch eben als Absicht in der Verwendung des Films sieht, sind halt eben die Geräusche als Störfaktor. Hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört. Ich bin da also auch eher durchgeschwebt durch diesen Film. Die Menschen reden durcheinander, das ist aber auch einfach natürlich und typisch, finde ich. Und das finde ich auch sehr gut hier. Ruhigen Szenen setzen dem Ganzen halt dann eben auch einen Kontrast und haben ihr dann halt eben auch irgendwo eine Erholung gegeben. Aber die erschöpfen sich dann halt eben auch in Traurigkeit und in dieser Langsamkeit, in der sie halt eben auch inszeniert werden. Interessant fand sie halt eben auch diese Elemente des Computerspiels, die da halt drin sind. Sie hat das sehr schön in Worte gefasst, fand ich, in ihrer Kritik, dass es halt eben auch diese Unmöglichkeit des Filmens eines ziemlich großenteils eigentlich unseres heutigen Lebens gibt, nämlich die Tatsache, dass man das Internet halt eben nicht filmen kann und dass man halt eben das, was da passiert, nicht wirklich wiedergeben kann und aufzeichnen kann. Und so sieht sie halt eben auch die Verwendung dieses Computerspiels, also dieser Minecraft-Szenen, die da zu sehen sind in dem Spiel, in dem Film drin, wie sie da verwendet werden. Beachtenswert findet sie das Pacing, das der alltäglichen Trauer Raum gibt und dadurch wenig auf Spannungsaufbau gibt, was sich aber passend anfühlt. Nicht alle Figuren werden auserzählt, aber das ist für sie absolut okay. Das noch von ihr in jedem Fall. Also für mich war auf jeden Fall ein Film, der nachwirkt und der, den ich auf jeden Fall auch gerne nochmal sehen möchte und den ich euch allen sehr ans Herz legen möchte.
Na gut, mich hast du gekauft, Lars. Ich werde mir noch angucken und dann entscheiden, ob mir das geht wie mit anderen Filmen, die andere Leute ganz toll finden, oder ob ich auch sage, hey, ich bin gekauft.
Lass dich doch einflogen.
Ja, das geht schon.
Ich freue mich, dass wir dich neugierig machen konnten. Erwähnt werden sollte aber auf jeden Fall natürlich auch noch, und wo ich jetzt wirklich neugierig bin, die nachzuholen, ihre beiden vorherigen Filme. Denn sie war ja bereits schon auf einigen Festivals unterwegs und das 2016 mit ihrem ersten Film Das unmögliche Bild. Ein Film, der, wie es die Synopsis sagt, den Alltag einer Wiener Familie in den 50er Jahren mit Super-8-Aufnahmen dokumentiert, aber das als Spielfilm inszeniert. Also es geht hier um Erinnerungen und es geht um die Unmöglichkeit der Erinnerung. Auch ein Faktor oder ein Element, was jetzt hier auch wieder vorkommt bei Everytime. Und The Trouble with Being Born, wo es um ein sehr ambivalentes Verhältnis eines älteren Mannes zu einem jungen Androidenmädchen zeigt. Also wohl auch ein sehr unbequemer Film, der nachhalt und nachwirkt. Also The Trouble with Being Born, das war dann 2020.
Ist auch irgendwie ein geiler Titel, The Trouble with Being Born.
Wobei Everytime, ne? Everytime, das ist ja auch so ein Filmtitel, der alles und nichts sagt irgendwo. Aber diese Gleichzeitigkeit von allem, eben, was dieser Film aussagt, die Tatsache eben, dass selbst wenn etwas Schlimmes passiert, es halt eben im Universum mehr oder weniger aufgeht, symbolisieren soll. Ne?
Ja, also alles aber gleichzeitig. Every Time ist ja eigentlich, also jedes Mal, deshalb, ich habe den Titel tatsächlich auch noch nicht so ganz eingeordnet. Everything, Everywhere, All at Once. So, nee, ist schon was anderes, glaube ich.
Das ist auch das Ziel und das ist auch der Sinn dahinter, dass man das nicht so richtig greifen kann, genauso wie man diesen Film halt einfach auch nicht so richtig greifen kann.
Ja, aber wenn alle da draußen versuchen, jetzt diesen Film noch zu greifen, dann können sie das tun, indem sie in die Kinos gehen. Da könnt ihr euch jetzt auch irgendwie Everytime angucken, wenn ihr da Lust drauf bekommt.
Greift ihn, solange ihr könnt, auf jeden Fall.
Genau. So. Jetzt frage ich einfach ganz offen in die Leitung, wollt ihr weitermachen oder soll ich einmal Jasmin dazwischen schieben mit der Stradivari? Oder wollt ihr jetzt über das Huhn reden?
Wir können gerne, weil wir jetzt so viel über Jasmin geredet haben, auch Jasmin nochmal zu Wort kommen lassen, oder?
Dann, ich stimme zu.
Dann schieben wir einmal, dann gehen wir der Jasmin lauschen. Die hat sich nämlich Der Klang der Stradivari angeguckt und erzählt uns, was das für ein Film ist.
Ich habe mir Den Klang der Stradivari angesehen. Das ist ein Film aus Frankreich. So. Ich würde schon sagen, Tragikomödie, Komödie halt.
Soll ich danach Musik
und
machen oder wollt ihr direkt
dort
weitermachen?
Dort geht es mit dem um Streichmusik. Eine Mäzenin erfüllt den langgehegten Traum ihres Vaters und vervollständigt eine Sammlung von vier Stradivari-Instrumenten, die dann von einem Streichquartett auch gespielt werden sollen. Und dazu suchen sie sich einfach KünstlerInnen, die ihnen irgendwie gefallen, die sich aber nicht notwendigerweise grün sind oder schon Erfahrung als Ensemble haben, miteinander zu spielen. Und das führt zu einem Clash von Persönlichkeiten, mal sympathisch, mal sehr kritisch. Und ja, das verzögert die geplante Aufführung und nimmt ein bisschen den Schwung raus. Der Dirigent des Ganzen ist auch der Komponist eines Stückes, das hier gespielt werden soll, kommt hinzu, versucht da die Gruppe zusammenzubringen. Und wir erleben ein bisschen so eine, wir bringen die Band zusammen, Geschichte nur eben für Streicher. Und das funktioniert auch soweit. Es ist ein solider Musikfilm, gerade wenn man sich dafür interessiert. Und dennoch, ich muss sagen, ich habe den Klang der Stradivari mehr gesehen als gehört, weil sie vertrauen ihrem Cast aus MusikerInnen nicht so sehr, dass sie die hauptsächlich spielen lassen oder auf intradiegetische Musik setzen, also Musik, die in der Welt, in dem Setting gespielt wird. Es wird auch immer wieder was eingespielt. Es gibt einen Soundtrack, der drüber läuft und ja, ein bisschen die Show stiehlt auf eine Art oder eben, ja, die Musik zu etwas weniger Besonderem, etwas weniger Hervorgehobenem macht, auch wenn es immer wieder um den Prozess von Musikschaffen geht und ja auch klassische MusikerInnen hier gecastet wurden, um klassische MusikerInnen zu spielen. Das funktioniert soweit okay. Man merkt bei manchen, dass es nicht ihre Hauptberuflichkeit ist, sondern eben etwas, was sie auch können neben der Musik. Das muss man verzeihen können, wenn man diesen Film sich ansehen möchte. Genauso, dass es ein Film ist, der eben dem Pacing einer französischen Komödie verhaftet ist und deswegen, ja, der Musik nicht den Raum gibt, die sie vielleicht verdient hätte oder den Hörgewohnheiten der Klassik entsprechend den Film gestaltet. So wie er geschnitten und inszeniert ist, könnten sie halt auch Rock oder Polka oder was auch immer machen. Es ist halt Musik, die da gespielt wird und es geht da ein bisschen was verloren, glaube ich, am Speziellen, auch wenn es Momente gibt, die sich sehr speziell anfühlen. Ich würde ihn denen empfehlen, die eben einen Musikfilm mit Streichern sehen wollen und denen die Namen auf dem Poster vielleicht etwas sagen. Also die sich mit klassischer Musik und den Virtuosen der Gegenwart irgendwie verbunden fühlen. Wenn man einfach reingeht für eine französische Komödie, bekommt man nichts Schlimmes serviert und auch einen ganz guten Zeitvertreib. Wenn einen nichts davon anspricht oder man erhofft hätte, etwas über klassische Musik zu lernen, dann lieber die Finger davon lassen. Es ist sicherlich ein Film, der eine Zielgruppe verdient hat auch und die finden kann. Ich hätte mir auch gewünscht, dass da noch mehr über Kapitalismus und Mäzenatentum und das Verhältnis zu Musik und Kreativität gesprochen wird. Das ist ein Thema, das nur am Rande gestreift wird, wie der Film auch allgemein Tiefe vermissen lässt. Dennoch einer der Filme dieser Woche und einer, der bestimmt irgendwem gut gefallen wird, weil ein Bezug zur Musik oder einer der Personen dabei ist.
Jawohl, danke Jasmin.
Ich weiß nicht, ob das ist, wonach du suchst. Sind nur so ein paar Ideen, die ich bei einem Käffchen hatte.
Genau, ich habe zwar kein Käffchen, aber wir haben, glaube ich, ganz viele Ideen oder sowas. Wie es diese Woche nämlich weitergeht bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Da können Lars und Alex uns noch Ideen geben, was man denn so diese Woche noch im Kino sehen könnte. Denn da gibt es diese Woche so einen Huhnfilm. Ich glaube, im Original heißt der Hen und bei uns einfach die Lebensansichten eines Huhns. Was ist das denn?
Ja. Auf Griechisch einfach Kota oder Kotta. Ich weiß nicht, Griechisch ist ein bisschen nicht meine Sprache. Ja, ist eine ungarisch-deutsche-griechische Koproduktion. Und das Plakat ist sehr schön auf jeden Fall. Da ist ein Huhn, ein schwarzes, das sehr intensiv einen anschaut. Es gibt einen kleinen Wikipedia-Artikel, den habe ich hier auch nochmal. Ein Leghorn ist es, also die beliebteste Eierlege-Hühnerrasse der Welt. Ja, hat mich an mein ehemaliges Lieblingshuhn Frieda erinnert, das bei meiner Mutter ist letztes Jahr gestorben. Eine große Ausbrecherkünstlerin auch. Große Parallelen auf jeden Fall auch zu diesem Huhn jetzt, das nämlich eigentlich ja, zum Eierlegen da ist, aber als einziges schwarzes Huhn in einem Wurf, wie sagt man denn bei Hühnern, nicht Wurf, aber naja, in einer Kiste auf jeden Fall, voller gelber Küken, schon von Anfang an auffällt und das aus einem Produktionsbetrieb, das kann man nicht anders sagen, für Hühner kommt, in Massen transportiert, aber als schwarzes Huhn dann eben auch später noch auffällt und vom LKW-Fahrer rausgeschnappt wird und der sagt, oh, meine wird eine köstliche Suppe daraus machen. Ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film nach, keine Sorge, nur das ist die Fluchtgeschichte ganz am Anfang. Das Huhn fällt eben auf und entkommt dann nochmal in die Freiheit. Und es scheint erstmal so zu sein, als wäre das so ein ganz aufregender, wie der Titel verspricht, Lebensansichten eines Huhns, dass das Huhn so begleiten würde. Es passiert dann aber doch noch was ganz anderes, was ganz Unerwartetes. Irgendwo habe ich gelesen, das Huhn findet auch die Liebe. Naja, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht unbedingt rausgesehen in diesem Film. Aber es trifft dann noch eine andere Gruppe von Hühnern. Und es geht dann auch um Menschenhandel. Also das ist ungefähr so unerwartet, wie das jetzt hier kam. Kommt auch in dem Film, kann ich sagen. Also ich war erst echt mitgenommen. Und intensiv dabei, dieses Huhn zu begleiten und fand es mega spannend und dann war es so unerwartet, dass ich nicht so richtig das Gefühl hatte, das passt jetzt so zusammen, ist mein Kurzfazit und wirklich auch nicht so richtig schlau geworden bin aus dem Film am Ende. Lars, du kennst mehr Rezensionen, du kannst ja auch deine eigene mal gerne sagen, aber du sagst, der wurde insgesamt recht gut aufgenommen bisher.
Also der hat eine 83er Metascore, das ist ja immer so ein bisschen das, woran man sich orientieren kann, also ein Querschnitt der, ja, man kann nicht unbedingt sagen internationalen Filmkritik, weil sie doch sehr amerikanisch-zentrisch ist, in jedem Fall immer bei Metacritics, aber das ist auf jeden Fall immer etwas, was so ein bisschen auch, ja, eine Vorfreude weckt oder eine Neugier weckt in jedem Fall. Der Film war auf einigen Festivals zu sehen, hat auch hier und da gewonnen, in Toronto zum Beispiel. Beim Filmfestival war er zu sehen. Und der Regisseur Györgyi Pethli, von dem ich persönlich noch keinen Film gesehen habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, der ist ja auch schon einer, der schon ziemlich lange Filme macht, damals sehr erfolgreich, auch auf internationaler Festivalbühne 2002 mit Huckel, das Dorf, so eine Gesellschaftssatire, aufmerksam gemacht mit seinem Film Huckel und auch Taxidermia, Friss oder Stirb, da kann ich mich noch dran erinnern, da ging es irgendwie um so einen Typen, der sich zu Tode fressen will. Das war 2006, der war zumindest auch so ein Film, der für Diskussionen sorgte in jedem Fall. In den letzten Jahren eher Filme dann gemacht, die es nicht weiter rausgeschafft haben aus Ungarn. Aber jetzt halt eben Lebensansichten eines Huhns, der natürlich auch eben über neue Visionen kommt und deswegen sowieso schon immer eine zusätzliche Aufmerksamkeit generiert, weil die sehr gut darin sind, ihre Filme auch zu platzieren. Und natürlich auf jeden Fall auch schon mal neugierig macht, auf jeden Fall aufgrund seiner Perspektive. Und die behält er ja eben auch bei. Und das ist ja das Konsequente und auch Gute, finde ich, an dem Film, dass er halt eben konsequent das Ganze aus der Perspektive dieses Huhns erzählt. Allerdings, manchmal war es mir zu vermenschlicht, muss ich halt ganz klar sagen. Also wenn du jetzt sagst, hier soll irgendwie darum gehen, dass sich das Huhn verliebt, dann fällt mir halt wirklich vor allen Dingen eben die Szene ein oder die Szenen ein, wo sie auch den neuen Hahn dann da kennenlernt, weißt du, und dann wird das halt eben auch mit der entsprechenden Musik unterlegt und ja. Das fand ich dann schon so ein bisschen drüber und zu inszeniert, obwohl es natürlich witzig sein soll und auch durchaus funktioniert oder landet in dem Moment. Das war schon ganz, ganz, ganz funny so, aber ja, sie hatte halt eben diesen Wunsch, Kinder zu kriegen, also sich zu vermehren. Ne? Also sie sieht halt irgendwann so hier, ne, dass da nimmt ja jeden Tag jemand meine Eier weg. Kann ja so nicht weitergehen. Und dann setzt sie halt eben alles daran, um eben ihre Eier zu schützen und eben auch ihren Nachwuchs zu generieren. Eben lässt sich deswegen auch mit diesen Hähnen ein, zwangsläufig. Aber daneben wird dann eben, wie du auch schon gesagt hast, eben auch diese menschliche Komponente oder diese menschliche Ebene halt eben erzählt. Dieser Hof, auf dem die da leben, alle Menschen, die da leben, bis hin eigentlich zu dem alten, der ist noch der sympathischste eigentlich, sind halt nicht wirklich Sympathieträger in diesem Film. Also die machen halt so ihr Ding, die schmuggeln und bekommen dann eben auch ihre gerechte Strafe, möchte man fast sagen.
Ja, weiß ich nicht. Klar, die lassen sich ein und dann am Ende wird es wirklich auch drastisch. Ich fand es aber tatsächlich, ich finde, dass diese Huhn-Komponente hat für mich gut funktioniert, weil das waren ja echte Hühner. Ich weiß nicht, wie viel da getrickst wurde. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr drüber weißt. Ich frage mich, ob tatsächlich kein Tier zu Schaden gekommen ist bei diesem Film. Also so wie die Hühner da geschmissen und an den Flügeln gezogen wurden, da frage ich mich, hat da auch irgendeine Tierrechtsorganisation noch mal drauf geschaut? Ich fürchte, weiß ich nicht. Ich habe auch gesehen, 8 Hühner haben wohl das eine Haupthuhn gespielt. Sieht man auch manchmal, dass es mal ein paar braune Sprenkel an der Seite hat und mal nicht. Aber mein Gott, es ist das schwarze Huhn. Es funktioniert. Ich war immer wieder erstaunt, wie viel man dann doch mit so einem Huhn offensichtlich filmen kann. Wie gut die sich dann doch dressieren lassen und was die so können und wo die hoch und runter springen können und so. Der Fuchs sah auch. Also der muss ja auch ein echter Fuchs gewesen sein am Anfang, oder? Der sah ja richtig gut aus. Also echte Tiere auf jeden Fall, ist ja auch mal ganz erfrischend zu sehen. Ja, das hätte man jetzt vielleicht auch bis jetzt denken können. Es ist kein Animationsfilm, es ist ein Film mit echten Menschen und echten Tieren. Ja, und echten Problemen aus der echten Welt. Und die, ich meine, wenn man jetzt denkt, Lebensansichten eines Huhns, könnte man auch denken, es ist ja nicht irgendwie... Es ist ja nicht die ganze Zeit die Froschperspektive. Lustigerweise Vogelperspektive wäre passender, aber das... Nein, es ist schon irgendwie so ein bisschen tiefer als das Normale, aber wir sehen schon viel auch aus der Perspektive der Menschen sozusagen. Wir schauen auf das Huhn, deshalb finde ich den deutschen Titel auch nicht so passend. Ich finde nicht, dass wir das aus der Perspektive des Huhns sehen. Das ist wirklich, und das ist das, was mich so gestört hat, glaube ich. Am Ende ist es für mich ein bisschen ein Gimmick gewesen, wo man sich dachte, hihi, lustig, ein Huhn. Das hat ja damit mit nichts was zu tun eigentlich und gerät in diese Sache rein. Und mehr war es für mich aber leider nicht. Es war für mich ein Gimmick. Es hat auch für ein paar Lacher gesorgt. Ich fand die erste Hälfte oder die erste Stunde ziemlich gut. Am Ende hat er mich dann ein bisschen verloren auf jeden Fall. Also hühnerliebende Menschen, ja. Also wenn man sich auch Eieressen abgewöhnen will, dann vielleicht auch. Weil also so das ist schon auch ein bisschen unappetitlich. Wie echt.
Ging mir genauso. Also der hat mich auch eher hinten raus, als er dann noch mehr versucht hat, verloren. Und auch dieses Nachdenken über die Beziehung des Menschen zum Tier findet ja eigentlich eher in der ersten Hälfte statt. Also, ne, wie du auch schon sagst, eben, dass das, ob man noch weiter Eier essen bzw. Hühner essen sollte, darüber kann man sich sicherlich in der ersten Hälfte mehr Gedanken machen, wo halt eben auch die ganze Industrie dahinter halt irgendwo gezeigt wird, ne? Also sei es jetzt halt irgendwie das tägliche Entnehmen der Eier in dem Gehege. Also ja, alles in allem bin ich absolut bei dir. Ein Film, der interessant ist in jedem Fall, auch kein schlechter Film, ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Überragend fand ich ihn jetzt auch nicht. Ich weiß nicht viel mehr über die Hintergründe der Entstehung. Ich weiß halt nur, dass es wohl wirklich einfach mit sehr, 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 sehr viel Geduld gemacht wurde. Also tatsächlich wenig getrickst wurde. Also hier schon auch einfach sehr viel die Hühner hat machen lassen und den richtigen Moment eingefangen.
Ja, das kann man ja auch mal, das kann man ja auch mal würdigen. Und es gibt turbulente, lustige Szenen. Also wie gesagt, ob die Hühner das so gut getan hat, weiß ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck gehabt. Aber naja, die sind auch tough. Das weiß ich auch aus Erfahrung. Also wir gehen mal davon aus, den Hühnern geht's gut. Und ja, wenn ihr über den Film stolpert, schaut ihn euch an. Ist kein Muss.
Jo. Das war das. Und dann, ich habe ihn jetzt nicht rausgesucht, den Clip, aber wer hat Angst, Lars? Es gibt einen ersten Horrorfilm diese Woche.
Das stimmt. Es ist ein Film, der auf der Berlinale lief. Und das sagt uns mal, dass es vielleicht nicht unbedingt so der typische Horrorfilm ist, tatsächlich. Er lief dort, muss man dazu sagen, im Berlinale Special, soweit ich das mich erinnere. Also jetzt nicht im Wettbewerb oder so. Schade, soweit sind wir noch nicht, dass wir mal auch mal wirklich ein Horrorfilm im Wettbewerb läuft. Aber immerhin auf jeden Fall. Ein interessanter Film per se. Hanna Bergholm hat ihn gemacht. Du hast Hatching gesehen, Flo, ne?
Nee, leider nicht.
Oh, okay.
Tut alles mir klar. Leid, aber ich weiß ungefähr, was da Phase ist. Ich habe davon gehört, ich wollte ihn irgendwann noch gucken, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Ja, Hatching war der erste große Aufschlag eigentlich von ihr als Regisseurin, womit sie international bekannt wurde nach einigen Kurzfilmen. Dies ist jetzt also quasi ihr zweiter Spielfilm und in Hatching hatten wir ja auch schon eine ungewöhnliche Konstellation. Ein junges Mädchen, das ein Ei heranzieht, aus dem dann etwas schlüpfen wird. Viel mehr sei vielleicht auch nicht verraten. Und Hatching war schon auf jeden Fall der erste interessante Aufschlag und Nightborne geht jetzt einen ähnlichen Weg, verbindet eben auch auf der einen Seite Natur und Folklore mit eben klassischem Horrorfilm. Und in diesem Fall ist es Saga und John, die finnische, jetzt muss ich aber auch nochmal kurz nachgucken, es ist eine Finnin, ja genau, richtig, die hier mit ihrem englischen Mann gemeinsam in die Pampa zieht, also wirklich völlig entlegen ein Haus bezieht am Rande eines Waldes, das Haus der Großmutter, in dem die beiden dort einziehen, London den Rücken kehren und ihrem stressigen Leben dort und alles irgendwie hinter sich lassen, um einen Neuanfang zu machen. Saga will gerne Mutter sein und am liebsten auch irgendwie 3, 4, 5 Kinder oder was zur Welt bringen und mit ihrem Mann, den sie auch sehr liebt, gemeinsam großziehen. Und hat sich deswegen auch die nächsten 5 Jahre freigenommen, also in eine Elternzeit halt irgendwie für sich selbst eingeräumt, so dass sie auch für ihr Kind da sein kann. Also der Wunsch nach Kindern ist sehr groß bei den beiden und so richten sie halt eben auch ihr Haus ein. Dann kommt es ein wenig anders als geplant, nämlich das Kind kommt zu früh, also sie sind noch nicht so ganz fertig mit diesem Haus, aber haben schon soweit eigentlich alles vorbereitet und so kommt dann dieses Kind in die Familie und sobald es in die Familie kommt, beginnen die Probleme beziehungsweise beginnt das Ganze etwas anders zu laufen, als es ursprünglich geplant war und als man es vielleicht irgendwie erwarten würde, denn dieses Kind ist nicht nur übermäßig behaart, wir sehen meistens halt eben auch nur Teile dieses Kindes, Ausschnitte dieses Kindes. Es wird nie in seiner Gänze gezeigt. Das ist ganz clever eigentlich, wie Hannah Bergholm das hier inszeniert. Aber natürlich auch nichts Neues. Hatten wir ja auch schon in diversen anderen Filmen so, dass man immer nur, ja, selbst Spielberg hat irgendwie sein Hai nicht ganz gezeigt von vornherein. Und das sorgt natürlich auch hier für den Horror und für die Spannung, dass man hier eben immer nur Ausschnitte dieses Kindes sieht und die Reaktion von anderen Menschen auf dieses Kind. Denn dieses Kind ist sagen wir es frei heraus, obwohl es im Film tatsächlich nie so richtig frei heraus gesagt wird, es ist ein Troll. Es ist zumindest einer, der Trollgene hat und demzufolge halt auch viel schreit, viel Aggression mit sich bringt und auch irgendwie mehr Interesse hat an dem Blut der Mutter, wenn es die Brustwarze aufbeißt, als an der Milch, die da rauskommt. Das sorgt im insgesamten Film auf jeden Fall auch immer wieder für sehr schön eklige Szenen, die auf die man sich einstellen muss und die hier aber auch sehr konsequent durchgezogen werden, so Body-Horror-Elemente in jedem Fall. Body-Horror auch in dem Sinne, weil Schwangerschaft und Kinderkriegen halt einfach auch eine ziemlich eklige Angelegenheit ist mitunter und auch Kinder haben in jedem Fall. Auch hier, auch aus weiblicher Perspektive von der weiblichen Regisseurin hier auch kein Hehl drum gemacht wird. Saga ist allerdings die einzige, und das ist so ein bisschen der Faktor, beziehungsweise fast schon der Schwachpunkt des Films, Saga ist die einzige, die das Offensichtliche sieht. Denn alle anderen reden ihr die ganze Zeit ein, dass sie ja irgendwie ein Problem hat mit ihrem Kind, dass sie das Kind nicht annehmen kann, dass sie halt irgendwie Bindungsprobleme hat und dass das alles halt eben nur in ihrem Kopf ist und alles irgendwie nur ihr eigenes Problem. Auf der anderen Seite bekommen wir aber, wie gesagt, auch die Reaktionen der Menschen mit, gerade auch eben der Kinder, die es dann sehr frei raussagen, dass das Kind hässlich ist, beziehungsweise halt eben aussieht wie Troll. Also, es ist sehr schwierig. Es will auf der einen Seite ein Film auch durchaus sein über postnatale Depression, also eben diese Situation, dass man das eigene Kind nicht annehmen kann und dass man keine Freude entwickelt und keine Muttergefühle entwickelt für das eigene Kind. Das ist ja ein medizinischer Fakt, dass es so etwas gibt. Das wird hier durchaus auch behandelt. Aber auf der anderen Seite will es dann doch auch irgendwo ein Horrorfilm sein und mit Schock und Schrecken hier eine Horrorgeschichte erzählen, eine folkloristische. Und beides zusammenzubringen funktioniert nicht immer, finde ich. Also dafür war es dann auch, also es fehlte mir schon auch einiges. Rupert Grint spielt den Vater, den wir ja aus Harry Potter kennen und auch aus diversen anderen Filmen jetzt in letzter Zeit, wo er dann durchaus auch mal negativerer besetzt war in jedem Fall, also auch so seine dunklere Art zeigen konnte. Die hat er auch hier wieder drauf in jedem Fall, aber er bekommt nicht wirklich wahnsinnig viel zu tun. Das Drehbuch gibt ihm da leider nicht sehr viel Nuancen für seine Figur. Wirklich eine großes Lob und Respekt geht an Seda Harla. Das ist die Hauptdarstellerin, die Saga hier spielt. Die spielt sich halt wirklich hier um ihr Leben, mehr oder weniger. Tolle Schauspielerin, die auch schon in dem Abteil Nummer 6 zu sehen war, als Hauptdarstellerin. Ein sehr schöner Bahnreisefilm, den ich wirklich klasse fand damals, 2021. Da war sie schon zu sehen, auch bei uns in den Kinos. Aber hier in Nightborn hat sie dann eben leider eben ein Drehbuch zur Hand, was jetzt ihr nicht so viele Möglichkeiten gibt, da vielleicht auch noch mehr Tiefe reinzubringen. Aber insgesamt spielt sie das wirklich aufopferungsvoll und das kann man sich auch wegen ihr vor allen Dingen anschauen. Setting und Aufnahmen und Atmosphäre sind auf jeden Fall auch sehr gelungen und sehr dicht. Und wer dieses folkloristische Horror-Ding mag, dem kann man diesen Film durchaus empfehlen. Nightborn, der ab dieser Woche auch recht breit startet.
Wenn ihr Lust bekommen habt auf Nightborn, könnt ihr da hingehen und euch das in die Augen reinbrennen. So.
Auserwählter, ich möchte dir helfen, aber ich kann einfach nicht. Es geht nicht.
Ja, bei uns geht aber noch ein bisschen was. Wir sind immer noch mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Hier bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und ein bisschen was haben wir noch gesehen. Und zwar hat Alex noch. Du hast noch was gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin.
Ja, richtig.
Flieg steil.
Flieg steil heißt der Film, genau. Den habe ich gesehen. Das ist schon vor 2 Jahren entstanden, tatsächlich. 24 Produktionsjahr. Kommt jetzt ins Kino. Und zwar geht es um eine Neonazi-Frau und einen Punker.
Spannende Kombination. Genau,
die treffen sich auch tatsächlich und sind eben Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller. Sie singt in einer queer-feministischen Rechtsrockband und er ist leider wirklich eigentlich der typische. Ja, warte mal ab. Und er ist der typische. Bisschen in die Jahre, so alt ist er noch nicht, so noch vor den 50, aber Punk, kaputte Hose, Lederjacke und träumt aber noch von der großen Revolution, vom großen Umsturz, beziehungsweise erstmal will er den Laden aufmischen, in dem Conny immer ihre Konzerte gibt mit ihrer Band. Ja, sie ist feministisch, sie schreit auf der Bühne Sachen wie: Die Zukunft des Nationalsozialismus ist weiblich und Rassenreinheit ist Frauensache. Und da muss man dann, ich musste da schon lachen. Es ist so eine Groteske, ja, das sorgt dann auch für Aufruhr in der Szene. Das ist nicht so, als würde da eine feministische Strömung in der Neonazi-Szene etabliert sein. Sondern das sorgt dann schon für großen Unmut, aber irgendwie ist sie so etabliert, dass man ihr das durchgehen lässt. Ja, das, wie gesagt, der Teil funktioniert auch für mich. Dann gut, die Punks sind so der Kumpel von jetzt, ich bin hier jetzt mal wieder notorisch schlecht vorbereitet. So, die heißt Conny und er heißt Rudi, genau. Und Rudis Kumpel, der hat, ja, da ist auch so ein bisschen das Los der Altpunks, Rudis Kumpel. Der arbeitet nämlich hier zu so einem Fahrradkurier-Lieferdienst und da muss man dann auch pünktlich sein und dann, ja, was ist jetzt? Gehen wir jetzt die Nazis mit Eisenstangen verprügeln? Und er sagt so, oh nee, aber heute Abend kann ich eigentlich gar nicht, weil ich muss auch morgen früh wieder aufs Rad und muss meinen Fahrradkurier-Dienstjob machen. Und ja, so das echte Leben holt sie ein und die Punks werden immer mehr zu reallos und Rudi kann sich aber nicht davon lösen, während Conny versucht innerhalb der Neonazi-Szene eine feministische, queer-feministische sogar Strömung zu etablieren. Ach so, guck mal, hier steht, Rudi ist 38 sogar, noch gar nicht so alt.
Kurz vor der 50, aber fast dasselbe. Bitte? Weil du gesagt hast, kurz vor, er ist noch keine ganz, nicht ganz 50, aber wer weiß, wie das Leben an ihm gezerrt hat.
Schwindender Haarensatz, was soll ich sagen? Da sehen die Leute für mich dann schon älter aus, no offense. Ja, deshalb sind wir ja im Radio. So, und beide sind so Außenseiter, ja. Beide machen sich auch selbst zu Außenseitern. Und dann kann man sagen, ja, es geht irgendwie um Zugehörigkeit, weil, wie gesagt, die beiden treffen sich dann auch. Rudi glättet seine verwuschelten Haare, die er als Punk trägt, kämmt die einmal rüber nach rechts. Und auch das ist kein Spoiler. Also schon, aber der Film überzeugt nicht durch eine spannende Geschichte. Kämmt sich die Haare nach rechts und fängt an, diesen Neonazi-Schuppen zu infiltrieren. So. Ich musste wirklich lachen am Anfang, weil ich war mir nicht so sicher, ist das jetzt irgendwie ganz ernst? Nee, kann es nicht sein. Ist es so schlecht inszeniert? Nein, das ist es auch nicht. Es ist wirklich, also es will diese Komik und diese Absurdität und dieses Groteske erreichen und das schafft es auch. Also da war ich wirklich auch involviert und dachte mir so, ach, das ist ja aber wirklich ganz spannend, mal so gut, diese Altpunks, die nicht mehr so revolutionär sind, das hat man vielleicht schon mal gesehen, aber so Neonazis, die sich mit feministischen Strömungen in ihrer Szene auseinandersetzen müssen, das hat man wohl noch nicht gesehen. Ja, ich denke, es hat aber auch einen Grund, dass der Film nach 2 Jahren erst ins Kino jetzt auch kommt, dass es eine Weile gedauert hat, den wahrscheinlichen, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, das unterstelle ich jetzt mal, vielleicht einen Verleih zu finden. Interessant vielleicht auch noch, Charlotte Roche ist da als Produzentin noch an Bord. Die Älteren erinnern sich an Feuchtgebiete. Also der Film versucht irgendwie zu provozieren, hat dann auch echt drastische Szenen, muss man sagen, von Gewalt gegen Frauen, eben in der Neonazi-Szene, aber der klärt jetzt leider nicht wirklich auf und am Ende auch da verliert er sich so ein bisschen in dem, was er denn eigentlich erzählen will. Ich habe auch irgendwie, da würde ich nicht ganz mitgehen, die Mitte macht sich über die Ränder lustig, Hufeisentheorie, weil die suchen ja eigentlich beide nur Anschluss. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Aber er geht schon gegen Ideale, glaube ich. Also, dass man kann nicht immer versuchen, seine Ideale durchzuprügeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss Kompromisse finden, aber ohne, dass der Film jetzt irgendwie für Versöhnung sorgen würde. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Quatschprojekt und ein Spaßprojekt und jemand sagte sich, das wäre doch alles lustig und das ist auch alles lustig, aber als Kurzfilm hätte das, glaube ich, gereicht. Also da dann irgendwie 80 Minuten ist der Film nur lang, aber ein bisschen fühlt es sich am Ende eben auch verkrampft an, diese Story von Umsturz und wie können wir irgendwie zueinander finden und so, die hat sich dann am Ende gestreckt. Also 40 Minuten Kurzfilm, glaube ich, wäre klasse gewesen. Am Ende so ein bisschen hilflos. Und ich wüsste jetzt auch echt nicht für wen. Der ist nichts für Linke, der ist nichts für Rechte. Die Mitte kann sich da natürlich beömmeln. Das würde ich aber nicht, das würde ich dem Film nicht unterstellen wollen, dass er wirklich ein Film ist für Konservative, beziehungsweise Leute, die sich selbst als Mitte bezeichnen würden, um sich über die Ränder lustig zu machen. Das würde ich im Film nicht unterstellen, aber ich glaube, Ich glaube, er wollte ein Zeichen für Verständigung und sowas sein. Das hat er nicht ganz geschafft. Aber für ein paar Lacher ist er gut. Also auch da wieder Sommerkino. Wenn ihr Lust habt auf wirklich eine groteske Ausgangssituation, 80 Minuten, gönnt euch. Da will ich euch gar nicht von abraten.
Dann geht ihr zu Fliegsteil. Genau, danke, Alex.
Sehr gerne.
So.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Oh, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Genau, einen haben wir noch. Hier bei den
Filmstarts der Woche.
Bei Filmriss. Einen Horrorfilm der Woche habe ich noch. Den habe ich gesehen. Und jetzt, Ice Cream Man gibt es nämlich von Eli Roth. 20 Jahre hat er gesagt, hat er diese Idee schon im Kopf. Ich versuche jetzt mal so nett wie möglich. Eigentlich muss ich nett sein? Schauen wir mal. Ein Eiscreme-Mann kommt in eine kleine Stadt und, Moment. Und, verzaubert irgendwie die Kinder, so Rattenfänger von Hammelmäßig mit komischer Eiscreme, und alle Kinder, die diese Eiscreme essen, werden nachts von dieser Klingel geweckt und fangen an, ihre Eltern umzubringen und Morden durch die Stadt zu ziehen und wollen andere Kinder auch anstecken damit. Warum? Ja, irgendwas, komische Backstory von diesem komischen Typen, der einfach die ganze Zeit nur creepy in die Kamera guckt und sonst nicht wirklich schauspielert. Eli Roth ist ein ganz schlimmer Mensch. Das an der Stelle einmal. Film ist leider auch ziemlich kacke geworden. So viel kann ich euch direkt vorweg sagen. Der hat teilweise ganz gute Gore-Effekte. Der befriedigt auch schon auf einer gewissen Ebene irgendwas, aber das fühlt sich alles wack an. Wir folgen auch irgendwie so einem Neunjährigen, was ich auch ganz geil finde, dass wir da bei einem Kind sind, obwohl das halt ein Film für Erwachsene ist. Bin ja grundsätzlich jemand, der auch immer dafür ist, dass einfach von niemandem Halt gemacht wird im Horrorfilm, wobei jetzt halt die Kinder die Gewalt ausüben, als dass ihnen was angetan wird. Und irgendwie ist der Film 86 Minuten lang und braucht trotzdem am Anfang irgendwie zu lange, bis es losgeht. Die sind alle irgendwie blass, fühlen sich kacke an. Ich weiß nicht, das ist alles so, ich sehe, was er machen wollte, glaube ich, aber man hat das Gefühl wirklich, dass der Mann einfach zu untalentiert ist, das hinzukriegen. Und dann kommt noch dazu, dass er einerseits irgendwie auf Practical Effects sitzt und andererseits sagt, warte mal, wir brauchen hier so komische Cartoons, für die Kinder angucken, die sie irgendwie brainwashed. Ja, lass das mal die KI machen, das geht schon. Schön reingeballert. Irgendwie, wir brauchen Flashback für unseren Ice Cream Man Typen. Das macht gefühlt auch Sora. Und wenn wir durch die Stadt fahren und noch so einen Shot brauchen, wie Häuser brennen und da irgendwie alles untergeht, das kriegt auch die KI, also einfach auch komplett durchseucht, hat auch noch rumgelogen davor, dass keine KI zum Einsatz kam beim Film, und jetzt hat er zumindest zugegeben, dass das passiert ist, aber nicht in welchem Ausmaß, aber man kann es auch an einigen Stellen auch, finde ich, sehr eindeutig sehen, also vor allem bei diesen Cartoons, die haben sehr stark diese Optik. Und ja, also ich hatte schon irgendwie Bock. So viel muss ich sagen, weil ich manchmal auch einfach leicht zu befriedigen bin, wenn einfach nur irgendwelche wilden Dinge mit Körpern passieren und da Leute, Leuten ganz schlimme Dinge angetan werden. Da kann ich auch meine Freude draus ziehen, aber irgendwie saß ich da im Kino und hat leider nicht so wirklich was mit mir gemacht. Ja, aber ey, wenn ihr Gourmets seid oder Gore-Bauern, je nachdem, wie man das so betrachten möchte, dann könnt ihr hingehen und euch angucken, wie Eli Roth kleine Kinder auf eine Kleinstadt loslässt. Das dazu. Und dann sind wir tatsächlich auch durch mit den Filmstarts, die wir gesehen haben. Es gibt natürlich noch weitere Filme, also zwei Stück an der Stelle, die wir leider nicht gesehen haben. Einerseits den Paw Patrol, der Dino-Film. Ich weiß nicht, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Es ist ein Paw Patrol-Film und da sind Dinos dabei. Sie wollen euch neue Spielzeuge verkaufen für eure Kinder. Das, ja, ist, finde ich, auch selbsterklärender Titel tatsächlich. Und dann gibt es noch You, Me and Tuscany im Original oder Du, Ich und Italien, You, Me, Italy. Mit einem großartigen ersten Satz hier. She came for the pasta and got lost in the sauce. Romantische Komödie in in Italien mal wieder, wenn ich das hier richtig sehe. Das gibt's auch zu sehen. Letzteres.
Bailey. Mit Halle Bailey.
Halle Bailey. Wundervoll.
Ja. In der Hauptrolle.
unsere,
ganz genau, die Ariel.
Unsere Ariel. Genau.
Ja.
Das waren die Filmstarts. Und jetzt werde ich tatsächlich nicht nochmal irgendwie Musik machen. Das hatte ich gerade schon, um irgendwie hier an die Tür zu gehen. Deswegen gibt es direkt die...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
So. Ich habe mir ein bisschen was reingefahren. In letzter Zeit. Da der Lars gleich da ist, ich habe Lurker nachgeholt, der bei Playon erschienen ist. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle, wenn du das besser weißt. Den hast du nämlich auch gesehen und empfohlen und dann kam der letztens an und dann habe ich mir den auch mal in den Player geschoben und in den Frontallappen reingebrannt. Genau, es geht um einen jungen Mann, der gerne Videos dreht und gerne und irgendwie durch Zufall in einem Streetwear-Laden, also er arbeitet in einem Streetwear-Laden und es kommt zufällig irgendein Musiker rein, den er kennt, so wie ich das interpretiere, aber dann so tut, als würde er ihn nicht kennen und der ihn dann mit engagiert und einlädt zu einem Konzert, irgendwie mit ihm abhängt, weil sie über einen Song connecten und er lädt ihn ein und er darf dann auch für ihn drehen und er entwickelt eine fast schon obsessive parasoziale Beziehung zu diesem Typen, weil er irgendwie in die Entourage reinkommt, aber dann die ganze Zeit um eben die Aufmerksamkeit von diesem Typen buhlert und man auch wirklich merkt, so richtig, er könnte tatsächlich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wenn er sich einfach normal verhalten würde, dann könnte er eine ganz normale Freundschaft mit diesem Typen auch anfangen, aber er ist irgendwie so sehr verkrampft darauf und zeigt dann auch so, also ich war so, er kriegt die Gelegenheit, eine normale Freundschaft mit diesem Menschen auch irgendwie aufzubauen, aber er ist halt irgendwie ganz komisch auch, um das irgendwie selbst als Sprungbrett oder sowas zu nutzen und möchte sich da irgendwie an den Erfolg dranhängen, ist durchaus auch irgendwie spannend inszeniert mit den Analogaufnahmen, die passieren und ich fand es auch, ja, ist irgendwie ein sehr aktueller Film so mit parasozialen Beziehungen. Lars, wie ging es dir?
Ja. Tatsächlich ist das Ganze ein bisschen ambivalenter, finde ich, weil es halt eben nicht so schwarz-weiß ist, da kommt jetzt so einer rein und wird halt eben zu diesem Lurker, eben zu so einem Speichellecker mehr oder weniger, zu einem, der sich da in dieser Entourage einnistet und versucht da seinen Vorteil daraus zu ziehen und sich anbiedert und natürlich wird er halt auch eben, je mehr er sich da drin vertieft in dieser Entourage, sehr verzaubert, sehr, ja, wirklich begeistert von dem Ruhm, der da drumherum ist und eben der Teil, der auch auf ihn abfärbt, weil er ja dann halt eben auch anfängt, diese Videos zu machen und damit dann so eine gewisse Klickzahl erreicht. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch unseren Star in diesem Ganzen, der auch ja, Freundschaften so konsumiert im Endeffekt, wie die Drogen konsumiert werden. Also das ist alles sehr oberflächlich zumeist, diese Entourage, mit der er sich umgibt. Das sind halt auch eher Leute, die ihn bestätigen, die halt eher so seine Echokammer sind. Also Oliver ist da auch nicht ganz unschuldig dran, hier diese toxische Dynamik zwischen den beiden herzustellen, dass sich das Ganze dann aber natürlich auch durchaus zu einem Genrefilm, also durchaus auch zu einem Psychothriller entwickelt, das liegt natürlich dann aber schon hauptsächlich an Matthew.
Ja, gebe auch zu, ich hätte mir, glaube ich, also wahrscheinlich kann man das auch immer sehr positiv sehen, dass der jetzt gar nicht so krass ins Genre reingeht, hat aber irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass der Film so fast schon so anteasert, dass da noch mehr Eskalation theoretisch passieren könnte auch, die dann halt nicht so richtig kommt, aber es ist schon eine, ja, gute Art von Fallstudie von Sachen, die wir jetzt gar nicht so krass, finde ich, im Kino haben, die aber halt doch sehr aktuell einfach sind, weil es eben auch viel um so Internet-Fame und eben dieses parasoziale Beziehungsding gibt zu berühmten Menschen und wie Leute da zu stehen, was ja doch sehr viel passiert, dass Leute zu viel zu bekannten Leuten, weil die eben so omnipräsent sein können durch Social Media etc., denken, dass sie irgendwie sich gut kennen, obwohl sie sich halt überhaupt nicht kennen. Genau.
Ja, den ich fand den auch total interessant, aber auch, weil er ein relativ realistisches Bild halt eben von so einem Stardom auch zeichnet, das auch sehr gut inszeniert und überzeugend inszeniert, was auch daran liegt, dass es gut gespielt ist auf der einen Seite von Theodore Pellerin als Matthew, und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen auch eben von Archie Madekwe, einem britischen Schauspieler, der hier eben Oliver spielt und auch singt tatsächlich die meisten Dinge. Der hat ja hier auch bei Gran Turismo Turismo beispielsweise eine der Hauptrollen gespielt. Bei Saltburn war er dabei, bei Midsommar war er in dem Ensemble mit dabei. Also wirklich auch ein klasse Schauspieler. Wenn ich dir noch einen Song raussuche, können wir den vielleicht nachher noch hören, weil ich fand den Soundtrack auch ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Da kann ich auch gleich noch was zu erzählen. Erzählen wollte ich aber auf jeden Fall auch noch was zu Alex Russell, dem Regisseur dieses Films. Es ist sein Regiedebüt, er ist allerdings auch vorher schon als Autor tätig gewesen und das vor allen Dingen für Beef und unsere sehr geliebte Serie The Bear. Da war er nämlich auch als Autor mit im Team und hat auch produziert.
Ja, genau. Und
Letztes Jahr ist es gewesen. Letztes Jahr auf der Berlinale und da auch dann eben im Berlinale Special.
Genau. Und der ist jetzt erschienen eben bei Play on Pictures und da haben wir auch Blu-rays da, die es irgendwo entweder hier oder beim Filmquiz vor Ort dann zu gewinnen gibt. Genau. Dann, da wir von Play on gut versorgt wurden, können wir direkt weitermachen. Ich habe da vor einer Weile mal über den Phantom der Oper von Argento gesprochen. Denn Playon hat so eine wunderbare neue Reihe, wo sie Argento Mediabooks rausbringen in UHD. Und da ist jetzt, mache ich direkt die Kombination, denn es gibt einerseits das Standall Syndrome und The Card Player. Standall Syndrome ist ein Film über ein angebliches Syndrom. Ich habe es gar nicht nochmal nachgeschaut, ob das wirklich existiert, wo Menschen Kunst so überwältigend wahrnehmen, dass sie das irgendwie alles sehen und fühlen, was auf Bildern passiert und deswegen teilweise ohnmächtig werden und irgendwie einfach zu überwältigt sind. Und das hat eine Polizistin, der das so geht, die natürlich gespielt wird von Asia Argento, die ihr Vater da wieder inszeniert. Und die ist eben Polizistin, ist auf der Jagd nach einem vergewaltigenden Mörder, der durch Florenz und Rom ist es, glaube ich, zieht. Und von dem sie auch Opfer wird, weil er eben nicht jede Frau auch umbringt. Und da ist basically ein 90er Jahre Giallo entstanden, der, finde ich, sehr, sehr geile Bilder hat, der als diesen, man erfährt schon sehr früh, wer der Mörder ist. Das ist, also man sieht den relativ früh im Film, ist auch fantastisch gespielt, finde ich, von Thomas Kretschmann, der da am Start ist und in Italien Frauen tötet. Und da hat Argento, finde ich, einige sehr, sehr coole Ideen gemacht mit den 90er Jahre Digitaleffekten. Es gibt so wunderbare Shots, wie sie irgendwelche Schlaftabletten nimmt und man einfach das Innere der Speiseröhre sieht und wie die da runterfallen und so wundervolle Sachen. Wenn man das so sehen möchte, wie in Mordsequenzen Leute mit einer Kugel durchs Gesicht geschossen wird, aber dann wird das eine Slow-Mo und die Kugel ist in super Großaufnahme zu sehen, wie sie sich eben dreht und wie dann in der Kugel sich das Gesicht des Mörders spiegelt und das ist dann einmal der Digitaleffekt und danach sehen wir eben eine zerstörte Puppe. Also Practical Effects und ich war doch durchaus positiv überrascht, wie viel Freude ich mit diesem Film hatte und dass das ein sehr stabiler Eintrag ist für 90er Jahre Argento, der da noch einen guten Spät-Giallo abgeliefert hat. Der andere Film, The Card Player, ist dann sogar nochmal neuer. Anfang der 2000er, 2003, bei der es auch um einen Serienmörder geht. Wer hätte es gedacht? Der ein Fable für Videopoker hat und dann junge Frauen entführt und dann die Polizei eben anruft und ihnen sagt, spielen wir ein Spiel Poker und dann spielen die einfach literally auf so einem PC so ein richtig rudimentäres Online-Poker-Game mit Videokamera dazu und die Polizei sieht eben immer nur das Opfer und wenn er gewinnt, dann stirbt das Opfer, wenn die Polizei gewinnt, dann würde das Opfer überleben, das ist das, was er sagt und da es um britische junge Frauen geht, die entführt werden, teilweise auch ist eben zu Stefania Rocca, die als Anna Maria und Polizistin agiert, noch Liam Cunningham dabei, der gute Zwiebelritter aus Game of Thrones, der hier mit ermittelt und da auch mit reingesogen wird in dieses tödliche Pokerspiel. Und das ist auch alles ein bisschen absurd, was da passiert. Das wirkt alles ein bisschen quatschig aus heutiger Perspektive, wenn die da um diesen Rechner drumherum sitzen und diese hässliche Early 2000s Poker-Oberfläche haben. Aber irgendwie hat's auch was und die muss zugeben, dass es mich durchaus unterhalten hat, wie da gespielt wurde und was da alles so passiert ist. Konnte ich mir gut auf den Zahn legen, sag ich mal, auf den visuellen. dass Dario Argentos The Card Player, die gibt's eben, da ist auch schon das Phantom der Oper rausgekommen und es kommt auch noch tatsächlich ein wundervoller Film im September dann raus in diese Reihe Argento in 4K von Play on Pictures mit Opera. Da habe ich vielleicht dann auch nochmal die Gelegenheit, nochmal über Opera zu reden. Genau, da könnt ihr zuschlagen und euch die organisieren, wenn ihr noch irgendwo Sachen ergattert oder eben vielleicht mal zum Filmquiz oder sowas kommen. Vielleicht gibt es da ja auch noch was abzugreifen. Genau, das waren so die Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich sonst noch was auf dem Schirm? Was hatte ich denn noch geguckt? Ach ja, ich habe natürlich noch was geguckt. Ha, liebe Leute, ich habe diese Woche fleißig Filme geguckt, damit ich hier irgendwie viel, viel quatschen kann. Ich habe einen chinesischen Film gesehen. Ich habe mir Yang Zhimouns House of Knives angeguckt. Yang Zhimoun, Regisseur von Hero und ich glaube House of Flying Daggers, habe ich gerade gesagt. Ja, genau der. Ja, große Wuxia-Filme. Hatte ich ein bisschen Bock. Sah ganz cool aus. Irgendwie so mittelalterliches China. Was da so Phase ist, ich habe zwar auf dem Cover gelesen, dass es ein Whodunit sein soll, aber ich war dann doch irgendwie, ja, leider Gottes, ernüchtert, was da genau ist, weil wir sind da an so einem kaiserlichen Hof, da ist eine riesige Armee, da sind ganz viele tolle, ganz viele krasse Leute in ganz viel Ausstattung, da ist ein Mord passiert und dann geht es eben wirklich einfach nur darum, wie das aufgeklärt wird und das ist ein krasses Ränkespiel, wo man wirklich sich, da dreht sich ständig irgendwas um, irgendwer betrügt wieder irgendwen und irgendwie sind alle gegeneinander und es dreht einem relativ bald den Kopf, aber gleichzeitig langweilt es einen auch ein bisschen, weil es halt, es zwar geile Sets sind, aber so, ich hatte gehofft, dass da wenigstens noch irgendwo ein bisschen Action tatsächlich passiert, die ist dann leider nicht vorgekommen und es ist wirklich einfach 157 Minuten Leute, die rumrennen und reden und ich muss leider zugeben, dass mich das dann doch ein bisschen, gelangweilt hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da Leute irgendwie ein bisschen mehr mit anfangen können als ich jetzt oder vielleicht da auch mehr drin sind, denn da ist, das sind anscheinend alles auch wieder Sachen, die ja doch irgendwie mythologisch oder das sind einfach Geschichten, die da in China viel erzählt werden, so wie ich das verstanden habe und irgendwie berühmte, es geht um ein berühmtes Gedicht, das im Original Full Red River heißt, was auch der Originaltitel ist, also ich weiß nicht, warum die da im Deutschen schon wieder House of Knives draus gemacht haben und das dann wirklich auch einfach auf dem Cover mit Knives Out vergleichen, vielleicht deswegen. Ja, das ist das, der ist auch erschienen bei Play on Pictures, da könnt ihr euch den auch reinfahren, wenn ihr da Bock auf chinesisches Kino habt. Ja, das waren, glaube ich, so die Sachen aus der Sofaecke. Ich weiß nicht, ob Lars noch irgendwas hat. Ansonsten versuchen
wir. Wir haben noch was zu verlosen. Und zwar kannst du ja bestimmt auch noch ein paar lobende Worte erwähnen zu Mortal Kombat 2. Der ist nämlich jetzt erschienen auf DVD und Blu-ray und auf 4K. Und ebenfalls bei Play-On, wir sind ja die große Play-On-Show hier. und haben den auch noch zu verlosen nachher beim Filmquiz. Aber ihr wart ja sehr angetan, ne?
Also ich hatte da eine ziemlich gute Zeit. Ich sehe, dass das irgendwie auch busy quatschig war, was da so Phase war. Aber ich hatte Bock. Stimmt, den habe ich, der lag letzte Woche auch mal noch hier. Genau, also den kann man sich da auch mit reinfahren.
So. Ja, nach so langer Zeit, also quasi nachdem es das Remake gab oder den Reboot gab im Endeffekt, der so ein bisschen im Corona-Trubel untergegangen ist, also jetzt die Fortsetzung, weiß ich alles, weil der Robert ja auch total begeistert war und enthusiastisch und den ja auch sehr gelobt hatte jetzt die Fortsetzung und auch Aki und Oliver hatten eine sehr gute Zeit im Kino, kann ich mich erinnern, also einer, den ich jetzt auch im Heimkino noch nachholen werde.
Ja, ich glaube, du wirst scheiße finden.
Na, mal gucken. war schon so silly, halt irgendwie so albern, dass ich mir das, glaube ich, reinpfeife und da eine gute Zeit haben werde. Mal gucken.
Wir schauen mal. So, du wolltest noch auch ein paar Takte zu der Musik aus Lurker sagen, die ich jetzt hier nebenbei rausgesucht habe.
Du hast es am Start.
Ich habe es am Start.
Geschickt und würde mir auf jeden Fall Domicile wünschen aus dem Soundtrack zu Lurker. Und der Soundtrack, das ist ja hier auch, wenn man halt irgendwie so einen Popstar porträtiert und den in den Mittelpunkt des Films stellt, dann muss man natürlich auch einen adäquaten Soundtrack haben. Und den hat Kenny Beats geliefert. Und Kenny Beats ist einer der großen oder bekannten britischen Produzenten, hat halt wirklich schon sehr viel, oder Amerikaner ist er eigentlich, um genau zu sein. Jetzt habe ich mich hier gerade verbessern lassen vom allwissenden Internet. Aber hat vor allen Dingen eben als DJ angefangen und auch viel schon veröffentlicht an Remixen und allem Möglichen, aber auch danach viel produziert. So ein bisschen in 80er-Style zusammengearbeitet mit Gorillaz, mit Lola Young, mit Little Sims und Panda Bear. Und jetzt eben auch den Soundtrack gemacht zu Lurker, bei dem tatsächlich auch Archie Madekwe, der Hauptdarsteller, der Oliver, hier singt, wie wir gleich hören werden. Schöner Popsong.
Hey Mike, glaub mir, ich hatte alles ganz genau berechnet und wusste hundertprozentig, dass wir alle sterben können, weil ich was ganz Blödes tue. Und ich hab's trotzdem gemacht.
Genau. Wir werden aber jetzt nicht alle sterben, aber wir sind tatsächlich gegen Ende der Sendung. Das heißt, das Einzige, was noch fehlt, ist das
Filmriss Filmquiz.
Und da müsst ihr uns schreiben, was das hier ist.
Ihr müsst verstehen, wir können nicht für euch entscheiden, wer geopfert werden muss. Und genauso wichtig ist, dass wir nicht für euch handeln können. Und ihr könnt euch auch nicht selbst töten.
Wir werden niemanden auswählen und wir werden ganz sicher niemanden opfern, weder jetzt noch sonst irgendwann.
Selbst wenn das den Tod von allen Menschen auf der Welt bedeutet?
Ja. Selbst wenn ich an das Ende der Welt glauben würde, was ich nicht tue, bedeutet das genau das. Ich würde 100-mal zusehen, wie die Welt untergeht, bevor ich jemals...
Ach, eine Zeitverschwendung. Die werden sich nie dafür entscheiden, das zu tun. Und ich nehme sie nicht übel.
Genau. Wenn ihr wisst, was das für ein Film war, dann...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Jawohl, da gibt es dann eben zu gewinnen wir haben Mortal Kombat Blu-rays von Playern bekommen, wir haben Nightborn Freikarten, wir haben Paw Patrol Freikarten und zu Der Klang der Stradivari Freikarten. Also genau, und letzte Woche gab es nochmal Flight im Filmquiz, das habe ich ganz vergessen davor zu sagen. Verzeiht mir dies. Wir haben auch, ich habe es noch nicht ausgepackt, aber wir haben auch da so ein Paket mit Panini-Comics bekommen. Das sind wahrscheinlich Spider-Man-Sachen oder so. Ich kann dem Lars hier schon in die Kamera halten, das natürlich alle da draußen nicht sehen. Hier ist eine Billie Eilish-Vinyl angekommen, von der wir letztens gesprochen haben, mit einem T-Shirt. Um hier nochmal alles kurz so zu bewerben, was es bei uns so aktuell beim Filmquiz zu gewinnen gibt. Und das ist dann auch schon wieder...
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich bin der Flo und ich sage jetzt nicht mehr Hallo, sondern Tschüss. Das war Filmriss. Ich sage nochmal Danke an Olli, dass er mir am Anfang hier kurz geholfen hat. Ich bedanke mich auch bei Jasmin, die uns was eingeschickt hat und mitgeteilt hat, was sie von dem Film hielt.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ich sage natürlich auch Danke an Lars, der hier im Discord die Stellung hielt.
Sehr gerne, bis bald. Nächste Woche wieder dabei.
Und auch danke an Alex, der auch hier mit am Start war.
Ja, sehr gerne. Danke dir auch für diesen Kraftakt am Ende. Die Sofa-Ecke nochmal richtig, richtig bestückt und nochmal halt geschunden wie ein Profi. Sehr gut gemacht, Flo. Danke dir.
Manchmal kriege ich das auch hin, auch wenn ich nur 3 Stunden geschlafen habe, so ungefähr.